Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8 begrüßt Sie Peter Sub. Sie hören heute Ausschnitte einer Veranstaltung, die am 12. September in der Berggasse 8 stattgefunden hat. Zu Gast ist der Pädagoge und Autor Lutz van Dijk. Hören Sie den spannenden Bericht des heute 70-Jährigen darüber, wie das Aufwachsen in einer Welt stattgefunden hat, in der das Wort queer noch nicht da ist und schwul nur als Schimpfwort. Zuvor führt aber Veit-Georg Schmidt noch ein Gespräch mit dem Autor. Danach, das ist etwa 30 Minuten später, bringen wir die Ausschnitte der Veranstaltung in der Berggasse 8. Haben Sie viel Vergnügen.
Hallo Lutz, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank.
Lutz, du hast einen autobiografischen Roman über deine eine schwule Kindheit und Jugend geschrieben. Worum es mir eigentlich immer gegangen ist, als ich das gelesen habe, das hat mich irre bewegt, ist gar nicht mal so sehr dieses Setting in West-Berlin, 50er, frühe 60er Jahre, von denen du schreibst, sondern eigentlich dieses Universelle. Ist dir das auch unabhängig von deinen Erinnerungen, deinem Roman eigentlich auch immer so vorgekommen, dass Schwule, wenn man sich unterhält, dass Schwule auch irgendwie eine besondere Erinnerung an ihre Kindheit haben?
Ich weiß es nicht genau. Also meine Antwort darauf wäre zweierlei. Einmal habe ich ja niemals bisher über mich geschrieben. Es ist nach über 40 Büchern, die sich mit NS-Zeit, mit Südafrika, mit anderen Themen auseinandergesetzt haben, sicher viel auch mit der Verfolgung Homosexueller in Geschichte und Gegenwart. Und du kennst diese Veröffentlichung. War das erste Mal, dass ich dachte, dass vielleicht ein Erinnern an eine sprachlose Zeit, das heißt eine Sprache finden für etwas, wo wir damals, das heißt die etwa in den 50er Jahren Geborenen und Anfang der 60er, keine Sprache hatten. Das Wort homosexuell wurde nicht benutzt, wenn schwul vorkam, nur als Schimpfwort. Und dann gab es diese eigenartige Formulierung, der war auch so. Mhm. Und dann wussten viele, wenn nicht die meisten, ach ja, der war auch homosexuell. Mhm. Ich habe an diesem Buch sehr, sehr lange geschrieben. Es gab übrigens, das ist jetzt für dich als Buchhändler vielleicht amüsant, es gibt ein Manuskript von über 2000 Seiten, die ich dann am Ende sehr fokussiert habe auf 230 in einer Veröffentlichung des Querverlags. Und warum? Weil mein Fokus war, eine Sprache zu finden für eine sprachlose Zeit. Und das ist vielleicht das, was du als Gemeinsames entdeckt hast oder wiedererkannt hast, was dich vielleicht auch bewegt hat. Wie findet ein Kind, das scheinbar der einzige Junge auf der Welt ist mit solchen Gefühlen? Mein Bruder konnte gar nichts mit mir anfangen. Meine Eltern haben darüber nie gesprochen. Es gab einen entfernten Onkel, der sich aufgehängt hatte, weil er so war. Mhm. Das war alles. Das war alles, was in meinem Kopf da war. Und trotzdem fühlte ich, ich bin anders, und ich fühlte das mit einem Nachbarsjungen Anton, den ich hier auch beschreibe, der ein Opferkind war, der im Keller unseres Mietshauses, ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst, diese Drahtzaun abgetrennten Verschläge, die hatte er sich mit Pappe und mit Sperrholz verkleidet in ein Versteck. Und dort haben wir erste sexuelle Erfahrungen gemacht, ohne diese aber selber als schwul oder gar homosexuell zu identifizieren.
Ja, dieses, was du jetzt sprachlos nennst, ist die eine Dimension, aber es ist mehr als die Sprachlosigkeit, findest du nicht? Mehr als die Sprachlosigkeit der Umwelt, weil die Umwelt vermeidet, sagt er, ja, das war so einer. Aber wir suchen danach. Also es ist im Grunde, das objektive Phänomen ist ganz gleich, aber die Stoßrichtung ist genau gegensätzlich. Und das ist doch, glaube ich, was auch wenn wir quasi, wie du sagst, auch selbst wenn es dann zu den ersten sexuellen Erfahrungen kommt, die man vielleicht gar nicht dann eben schwul oder homosexuell benennt, aber man hat die Richtung Und ist es nicht vielleicht dieses Gefühl der Richtung, in der wir suchen, die uns dann wirklich auch von allen unterscheidet, auch bevor wir uns über die ganzen weiteren Details klar werden?
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Beschreibung von dir, wobei in meinem Fall diese Flucht und diese Idee, darum heißt das Buch ja nicht umsonst irgendwann die weite Welt. Also weg, so weit wie möglich. Es muss doch irgendwo anders vielleicht auch Menschen geben, die so fühlen als ich. Und das klingt vielleicht besonders eigenartig, wenn man denkt, ich lebte ja in West-Berlin. Aber ich wohnte am Stadtrand. Ich wohnte im Süden in einem kleinen Bezirk, der Langwitz hieß, wo überhaupt nichts an schwuler, Aktivismus dann sich auch entfaltete, als endlich 1969 der Nazi-Paragraf ja etwas liberalisiert wurde, abgeschafft, war er ja noch lange nicht. Bei mir war das sehr stark überlagert durch eine familiäre Bedingung, dass meine Eltern eine sehr schwere Beziehung miteinander hatten, dass sie beide traumatisiert waren als Kinder und Jugendliche durch den Zweiten Weltkrieg. Und teilweise dramatischen Auseinandersetzungen zwischen meinen Eltern, wo ich, weißt du, Veit, als kleiner Junge dann Zettelchen gemalt habe, vertragt euch wieder und eine Blume drauf gemalt habe, die natürlich alle nicht funktionierten, dann eben mit 13, 14 zu der Idee führten, ich muss einfach ganz weit weg. Und zu dieser Motivation hinzu kam dann auch die Suche, da hast du völlig recht, es muss doch irgendwo auf dieser Welt vielleicht Menschen geben, die ähnlich fühlen als ich. Und meine einzige Suchbewegung damals in West-Berlin ging ja sehr schief. Ich hatte über einen Freund um drei Ecken gehört, dass es angeblich in der Stadt, so sagten wir, wenn wir aus Langwitz nach Schöneberg oder Charlottenburg fuhren, dann fuhr man in die Stadt, dass es da angeblich Lokale geben würde, wo sich Schwule treffen. Und ich hatte keine Idee, wie sehen die aus, muss man sich da was Besonderes anziehen, und bin dann mutig auf meinem Rennrad, da war ich 15, dorthin gestrampelt an einem Samstagabend. Da musste man draußen klingeln, dann ging ein Guckloch auf und der ältere Herr fragte mich dann, das ist hier aber eine Herrenbar, weißt du, was das ist? Ich hatte keine Ahnung, habe dann ja gesagt, weil ich dachte, ich will jetzt nicht eine Stunde umsonst Fahrrad gefahren sein. Und als ich dann in diese Herrenbar reinkam, dort eine Stunde saß, an meinem Apfelsaft trank, keiner der Herren mich auch nur ansprach, aber alle mich anguckten, ich dachte, das bin ich nicht. Hier erkenne ich ja gar keinen wieder. Bin nach Hause gestrampelt auf meinem Fahrrad und habe gedacht, vielleicht bin ich doch nicht schwul. Kannst du dir das vorstellen? Also ich suchte natürlich, aber mit diesen schweigenden, relativ griesgrämig reinschauenden älteren Männern hatte ich ja gar nichts zu tun mit meinen 15 Jahren. Ich habe natürlich auch geschummelt, als der fragte, wie alt bist du denn? Habe ich gesagt, ich bin 18, weil ich wusste, wenn man nicht mindestens 18 oder 21 ist, geht gar nichts im Leben.
Ja, dieses Gefühl, man erkennt sich in den anderen da gar nicht wieder, und finde ich, ist auch nochmal diese Sache, die mich auch sehr bewegt hat beim Lesen, auch mit dem Titel Irgendwann die weite Welt. Wäre es vielleicht sogar nicht denkbar, habe ich mir ein paar Mal beim Lesen gedacht, dass die gleiche Situation dann in der ganz echten Ferne, wenn du aufgebrochen, vielleicht ganz anders auch von dir wahrgenommen worden wäre, dass du vielleicht jetzt nicht sozusagen nur die alten Grießcreme gesehen hättest, sondern
die wahrscheinlich weit gar nicht so viel älter waren. Mit 15 fand ich natürlich 25-Jährige schon ganz. Ne?
Natürlich, ja. Aber genau, aber dass man das vielleicht nochmal ganz anders, das ist wahrgenommen, das fand ich eben, das hat mich auch wirklich bewegt beim Lesen. Du hattest ja theoretisch die Möglichkeit, ganz nah dran zu sein. Ja, das war ja wirklich, und Ende der 60er Jahre in Berlin war ja wirklich, wie wir mittlerweile
auch. Da begann was.
Ja, richtig. Da war ja was los, ja. Richtig. Aber oft ist es ja genau, also gerade für uns Schwule so, es liegt so nah und ist unerreichbar fern. Und, wegzugehen, das Urthema des Bildungsromans, des eigenen Lebensentwickelns seit der Romantik, ja. Ist das für uns Schwule, vielleicht sowieso eigentlich das Ding, was immer wieder kommen muss, weil wir es vielleicht dann doch immer so nah haben, aber wir eigentlich gar nichts draus machen können.
Das ist eine schöne Formulierung von dir, diese Suche, diese tiefe, sehnsuchtsvolle Suche nach etwas, wo wir uns wiederentdecken können. Wobei ich glaube, dass das nicht nur für uns Schwule gilt, sondern wahrscheinlich für viele oder wenn nicht gar alle sexuellen Minderheiten. Ich bin ja weiter sehr viel in Schulen heute mit meinen Jugendbüchern zum Thema, wo es nicht um mich geht, wo ich vor allen Dingen auch den jungen Leuten zuhöre. Und da ich das seit vielen Jahrzehnten mache, wenn ich das kurz erwähnen darf, würde ich dir gern beschreiben, ein Beispiel, was sich geändert hat, Überschrift immer noch Suchtbewegung. Als ich vor 30 Jahren mit Verdammt starke Liebe zum ersten Mal in Schulklassen ging und dann an irgendeiner Stelle natürlich auch sagte, ich bin so wie der Stefan Kuczynski, der 16-jährige Junge, ich bin auch homosexuell, ich bin auch schwul. Damals 90% der jungen Leute mir das nicht geglaubt haben, weil und zwar dann ganz freundlich geantwortet haben, sie sehen ja gar nicht so aus. Kannst du dir vorstellen, was für ein Stereotyp damals über schwule Männer vorherrschte? Also es war so Käfig voller Narren und so etwas. Und wenn ich jetzt Riesensprung in Schulen gehe, vor kurzem ins Leibniz-Gymnasium in Hannover zum Beispiel, wo es eine Regenbogen-AG gibt, dann treten mir selbstbewusste junge Leute entgegen. Das ist nicht überall so, aber so etwas gibt es inzwischen, die auf meine Frage, seid ihr denn jetzt LGBTQ oder Plus? Die Hälfte sagt, nee, wir sind Plus, weil wir suchen ja noch. Wir sind noch nicht ganz sicher, was wir sind. Jetzt kommt das Wort suchen, hast du eben wieder gehört. Das ist eine Freiheit, die diese jungen Menschen sich genommen haben, wo ich sehr froh bin, ihnen dann auch zuzuhören, wie weit sie da zum Teil schon sind und immer ja noch vor Ort, zum Teil in ihren Familien. Ein 17-jähriger Mensch, ich sage bewusst Mensch, den ich als Jungen wahrgenommen habe, sagte dann, ja, ich bin jetzt auch ein Junge, aber noch nicht lange. Ich bin als Mädchen geboren und ab 10 Jahren habe ich meine Transition begonnen, dank meiner Eltern, die mich immer unterstützt haben. Solche Geschichten kann man heute hören, die waren vor 30 Jahren völlig unvorstellbar. Und nochmal zu mir, wie ich schon sagte, bei mir kam sicher als Einschränkung noch dazu, dass ich in einer Familie aufwuchs, die sehr konfliktvoll war, vor allen Dingen eben zwischen meinen Eltern. Und deshalb, ich meinte, ich müsse, also unabhängig von meinen sexuellen Sehnsüchten, hatte ich ganz viele Sehnsüchte nach einer Welt, die ganz anders sein sollte, wo Menschen sich nicht fertig machen gegenseitig. Diese Stichworte, die ja in vielen Autobiografien von Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg auftauchen. Es gab nur zwei Verhaltensweisen. Man schrie sich an oder man schwieg. Man konnte nicht einfühlsam miteinander reden. Man konnte nicht das teilen, was einen gemeinsam vielleicht belastete. Und vielleicht ist noch ganz neu, aber ich denke inzwischen, dass ich einen Folgeband schreiben werde, wie es denn in New York weitergeht. Denn das Buch bricht ja ab, als ich in New York lande und ganz glücklich bin und denke, jetzt fängt mein eigenes Leben an. Und bei bisherigen Veranstaltungen sind ja schon einige gewesen, ich öfter gehört habe, also ich habe ihr Buch wirklich mit Faszination gelesen, ich fand es ganz wunderbar, aber eine Sache finde ich furchtbar, das Ende. So geht das ja gar nicht, dass sie einem so viel Spannung vormachen und dann plötzlich bricht es auf. Ich habe mich und mein Leben gefunden, wirklich dann in New York und in Amerika, und bin als sehr selbstbewusster Mensch von da zurückgekommen, später nach Deutschland.
Ich fand das Ende ja großartig.
Da bin ich ganz erleichtert.
Nee, ich fand es wirklich großartig. Nicht, dass ich denke, es sollte keine Fortsetzung haben, aber ich fand diese Konzentration auf Kindheit und Jugend, auch familiäre Situationen, die fand ich richtig gut, weil es ist nicht so, gar nicht so im Genre. Man könnte jetzt heutzutage, gibt's ja dieses Genre Coming of Age, das kann man dann immer schnell einen Stempel drauf geben und eigentlich immer irgendwie eine nette Ansage, aber meistens ist es ja dann auch ein bisschen süß-säuerlich und diese Konzentration auf dieses schwule Kindheitsbewusstsein, das sich dann in ein jugendliches Bewusstsein transformiert, das fand ich wirklich auch innovativ, ja. Und insofern war ich sehr dankbar, dass es abbricht. Und was
ich danke dir, danke dir, danke dir. Wir haben das ja nicht vorbereitet, dieses Gespräch. Nee,
aber was
ich bin sehr froh, ich fühle mich sehr verstanden. Nee, es war kein Irrtum, es da abzubrechen. Nee, das war so intendiert.
Das würde ich gar nicht. Und was mich eben auch noch sehr, sehr bewegt ist, wie du mit deinen Eltern in dieser Erinnerung umgehst. Weil es gibt ja eigentlich nur zwei Sorten Kindheiten, glaube ich mittlerweile, und eigentlich sind sie beide gleich. Es gibt die glückliche Kindheit, die idyllische, und es gibt die unglückliche, die grauenvolle Kindheit, und irgendwie treffen die sich dann doch, wenn man genauer guckt, dann irgendwo schon. Und deinen Eltern könntest du ja endlose Vorwürfe machen, was sie alles falsch gemacht haben, aber das tust du nicht.
An keiner Stelle.
Ja. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil unabhängig davon, dass die meisten Eltern ja völlig unvorbereitet in ihre Elternschaft schlittern, auch heute bei allem Unterricht, was man so alles lernen kann, niemand lernt ja, was man eigentlich mit Kindern machen sollte oder vor allen Dingen auch nicht machen sollte. Und wenn sie sich zu viel auseinandergesetzt haben, ist meistens ja auch nicht gut. Also wie man es macht, ist es falsch. Und irgendwie, das fand ich so ein bisschen diese schöne Devise, die du im Grunde deinen Eltern zubilligst. Ja, was will ich eigentlich von denen? Ja, ich meine,
Sie haben auf ihre Weise ihr Bestes getan.
Ja.
Und sie sind oft an ihre Grenzen gestoßen, vor allen Dingen miteinander. Aber wir haben niemals gehungert, wir wurden niemals geschlagen, wir hatten immer was zum Anziehen. Und es gibt ja diese schöne Szene, wo meine Mutter mit Regenschirm bewaffnet in die Schule kommt, weil mich jemand verprügelt hatte. Und solche Erfahrungen gab es eben auch, dass unsere Eltern auf ihre Weise 100% hinter meinem Bruder und mir standen, wenn das auch manchmal dann sich nicht so realisieren ließ.
Ja, und das sind ja auch diese Verwunderlichkeiten, wenn man nämlich manchmal genauer bei den Eltern schaut. Die Szene, von der du gerade berichtet hast, die steht bei dir ja auch eigentlich völlig unerklärlich, woher diese Anwandlung deiner Mutter gekommen ist, so aufzutreten, als ob sie ja einen emanzipatorischen Vollwaschgang irgendwie gehabt hätte und in moderner Kindererziehung so aufzutreten. Du führst es keiner Erklärung zu, es ist einfach so passiert, und das ist auch irgendwas, was ich mit gerade auch im Nachhinein, wenn ich an meine schwule Kindheit und Jugend denke, ja, da passt so vieles bei den Eltern nicht, das muss man auch irgendwie akzeptieren.
Magst du ein Beispiel sagen, wo du etwas wiedererkannt hast zu deiner Kindheit?
Oh, das ist...
Wir sind ja beide, haben das Gespräch nicht vorbereitet.
Wir haben es beide, ich habe mir Gedanken gemacht, aber darüber habe ich mir gar keine... Wo ich viel wiedererkannt hatte, war dein Umgang mit dem Thema Gewalt, körperliche Gewalt, weil meine Kindheit war da voll von.
Ja.
Und gleichwohl habe ich meine Kindheit als unglaublich zärtlich und glücklich empfunden.
Es gab offensichtlich verschiedene Körperlichkeiten.
Ja, man ist und man ist natürlich, sag mal, das, was bei dir auch immer wieder rüberkommt, auch sowohl untereinander als auch wenn einen Erwachsene schlagen, man konnte das natürlich wahnsinnig demütigend empfinden, aber eigentlich auch nicht zwingend. Das heißt, man konnte, selbst wenn man eine Ohrfeige bekommen hat oder auch mal ein bisschen mehr Prügel bekommen hat, dass man, auch wenn man wusste, dass es völlig ungerecht war, ja, das hat man nicht zwingend als Brechen der eigenen Person empfunden, warum auch immer. Den Test würde ich ja nie machen wollen, aber das gibt es tatsächlich, das habe ich bei dir auch oft gefunden, dass diese auch, ich meine, einmal du kriegst fast einen Zahn ausgeschlagen, aber danach ist wieder gut. Dieses Verzeihen können, pathetischer Ausdruck, aber.
Nicht von meinen Eltern, das ist dann von einem
Mitschüler. Ja, es war ein Mitschüler, aber auch du konntest ja deinen Mitschüler dich wieder annähern.
Ich habe das sehr bewundert, diesen Mitschüler.
Und genau, und auch eine sehr anrührende Szene, wie du ihn zum Schluss nochmal triffst, ja. Furchtbar, ne?
Das ist leider wirklich, also ich nenne es ja bewusst Roman, autobiografischen Roman, aber die zentralen Schlüsselthemen, da sind wirklich nur Namen geändert und alles andere leider war so.
Ja, und also das fand ich auch ein Aspekt, der auch eher, sagen wir mal, das würde ich eher als allgemein kulturgeschichtliche Nähe nehmen und eben dieses, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dieses Suchen, was die anderen verstecken, das ist eigentlich das große Thema und es gibt ja eine schöne schwule Untersuchung zu diesem Thema. Ich meine, du kennst ja sicherlich auch noch von Thomas Grossmann, Schwulner und.
Natürlich.
Ja, unser Buch. Und also das Buch unserer Zeit. Thomas Grossmann hat ja die vorschwule Phase beschrieben. Das ist ja ein Ausdruck, den er geprägt hat, wo befremdlicherweise bei all der großen Queer Studies Bewegung, die wir hier verfolgen, sich niemand wirklich drum kümmert. Wie erklärst du dir das denn?
Na, zunächst möchte ich sagen zu Thomas Grossmann, dass er ja ein sehr guter Freund in Hamburg auch war. Wir waren in ähnlichen Gruppen damals engagiert und ich weiß nicht, ob du weißt, er hat ja dann ein Folgeband gemacht, du musst mit dem Titel helfen für Eltern.
Eine Liebe wie jede andere.
Sowas.
Das war ja identisch bereinigt um das Sexkapitel.
Ja, wobei immerhin er dann die Idee hatte, ein lesbisches und ein schwules Paar in Fotos abzubilden. Und ich mit meinem damaligen Freund Detlef das schwule Paar bildete und wir immerhin in der Badewanne auch fotografiert worden sind. Du hast völlig recht, Thomas hat damals, also es war dieses Buch Fulner und dann noch im Rowohlt Verlag mit einer Riesenauflage, das hat eine Bahn gebrochen für ein Verständnis. Und auch ja diese wunderbare Formulierung, na und, dieses etwas trotzige, endlich dieses Wort, was immer als Diskriminierung gemeint war. Ich kannte es ja als Kind auch nur, das sagt man gegenüber Jungs, die sehr weiblich, die nicht richtige Jungs sind. Und dass er dann dies für uns mitgeholfen hat als eine stolze Eigenbezeichnung, so wie es diese Phase gab, mit dem rosa Winkel, bevor es die Regenbogen-Idee überhaupt aus Amerika gab. Jetzt bitte noch einmal, ich glaube, ich habe noch nicht präzise geantwortet.
Genau, weil diese vorschwule Phase,
das
hat ja Thomas Grossmann, deswegen kam ich auf ihn, geprägt. Er hat eine richtige Untersuchung ist nicht. Es war eigentlich ein großer Aufsatz, den er mal drüber geschrieben hat.
Und auch als Psychologe war er qualifiziert,
das zu machen. Ja, natürlich war er das, aber im Grunde aus dieser großen Anregung ist eigentlich so gut wie nichts geworden. Ja, also wir beschäftigen uns mit allerlei, auch in psychologischer und soziologischer Hinsicht, aber diese vorschwule Phase.
Du meinst Kindheit.
Genau.
Ja.
Was ist mit der Kindheit von Jungs, die später mal deklariert schwul sind? Und das ist eigentlich was, wo ich finde, was wir bis heute irgendwie nicht
und
wirklich
das
was.
Und deswegen ist dein Buch ein zentraler Gegenstand in meinem Buch.
Du hast
völlig recht. Ich hatte eine tolle Veranstaltung mit Maren Kreumann in Bonn vor kurzem, wo sie mich interviewt hat. Und Maren Kreumann, die Kabarettistin und Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob sie in Österreich den Bekanntheitsgrad hat.
Wir hatten Maren natürlich. Maren hat für uns 2001 den Eröffnungsball zu Europride zusammen mit Dirk Bach moderiert. Das war ein Fest.
Das ist ja mehr als Eulen nach Wien tragen, nicht nach Athen. Nein, warum ich es nur sage, ist, dass sie sagt, was du jetzt beschreibst, für lesbische oder lesbisch sehnsüchtige Kinder ja noch viel stärker galt. Sie hat mal diese schöne Formulierung gefunden, ich weiß nicht, ob sie hier auch bekannt ist, dass sie lesbisch wurde erst auf dem zweiten Bildungsweg. Also sie hatte sich das auch, als sie erwachsen war, zunächst gar nicht vorstellen können und hat mein Buch, genau wie du es jetzt beschreibst, sie hat gesagt, das fehlt. Das Hinschauen, wie zur damaligen Zeit sich Kinder, dann junge Jugendliche, diese Orientierung erarbeitet haben ohne Begrifflichkeiten, ohne Vorbilder, ohne Freunde oder Freundinnen zu haben, die sie unterstützen. Und ja, das war in der Tat mein Anliegen. Und da scheint es, wenn ich jetzt von den ersten Reaktionen sprechen darf, auch auf Veranstaltungen, ein hohes Bedürfnis zu geben. Ich habe ja viele Bücher geschrieben, wo ich oft, wie meine Verlage mir manchmal vorwarfen, nicht auf das Mehrheitspublikum geschielt habe, wo aber jetzt eine Überraschung da ist, dass im Publikum Menschen verschiedener Generationen und denke ich auch verschiedener Biografien sitzen, die sagen, ich erkenne etwas wieder. Ich habe auch gesucht, ich war auch jemand, der dafür keine Begriffe hatte. Oder ich möchte, das ist auch eine Formulierung einer Mutter vor kurzem gewesen in Frankfurt, die sagte, ich möchte, dass meine Kinder Vorbilder haben. Ich möchte, dass meine Kinder, habe ich gefragt, wie alt sind ihre Kinder? 10 und 12. Sie sagt, vielleicht ist es für dir noch etwas zu jung. Sagte sie, nein, ich nehme 2 Exemplare mit. Das ist ganz sicher was für meine Kinder bald und ich lese ihnen auch was vor. Es stimmt, was du sagst. Es ist scheinbar eine Lücke bisher gewesen, die ich so bewusst nicht gesehen hatte, denn natürlich anders geht es nicht. Ich habe dann ja einen Fokus gehabt auf diese Zeit in meinem Leben und ich habe an keinem Buch in meinem Leben so lange gearbeitet wie an diesem. Nicht nur was den Umfang betrifft, den ich ja vorhin schon angedeutet habe, sondern ich habe fast 10 Jahre immer wieder umgeschrieben und gedacht, nein, du kannst es noch präziser beschreiben. Mhm. Ausdrücken konnte ich es ja nicht, denn die Worte hatten wir nicht.
Lutz, wir freuen uns jetzt, aus dem Buch zu hören.
Danke, ich freue mich auch auf heute Abend.
Heute Abend ein ganz besonderer Gast, der zuletzt vor der Seuche bei uns war mit Kampala Hamburg, einem Jugendroman über eine Flucht aus Afrika nach Europa. Heute Lutz van Dijk mit Irgendwann die weite Welt, sein autobiografischer Roman. Das wird er uns sicherlich noch ein bisschen erklären, was genau es mit dieser Konstruktion auch für ihn in diesem speziellen Fall auf sich hat. Aber auch diese beiden Fotos, die lassen wir vielleicht nachher noch rumgehen, die findet ihr auch im Buch, zeigen, hier geht's um was ganz Persönliches. Lutz hat ein bewegtes, aktivistisches Leben geführt, hat tatsächlich die Flucht aus Berlin ergriffen.
Aus West-Berlin,
ja, ja, da muss man das sagen. Das werden wir heute hören, dass das nicht unbedingt der Sehnsuchtsort für alle, insbesondere Jugendliche, gewesen sein muss. Er hat in Amerika gelebt, dann in Amsterdam, jetzt in Südafrika, hat sich sehr viel um die Aufarbeitung der Nazi-Zeit gekümmert, den Verbrechen an Juden, aber auch eben um die Verfolgung von Schwulen, hat sehr viel geforscht auch, hat viel aufgetan. Vor ein paar Jahren ist dann auch dieser wunderbare Band Endlich den Mut erschienen, ein Briefwechsel, der nochmal zeigt auf einer zweiten Ebene, nicht nur wie schlimm die Verfolgung selber war, sondern welche Überwindung es für Verfolgte dann auch bedeutet, darüber zu sprechen. In Südafrika hat er dann auch sehr viele Projekte, insbesondere mit AIDS-kranken Kindern initiiert, kümmert sich auch dort natürlich sehr viel um Rechte von Schwulen und Lesben. Aber um nochmal auf diese Sprachlosigkeit oder die Schwierigkeit, Sprache zu finden, zurückzukommen, auch das wird Thema heute Abend sein, die eigene Sprache zu finden als Schwuler, irgendwann in der weiten Welt vielleicht. Lutz, wunderbar, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du wolltest diesen Stuhl?
Mhm. Damit ich euch sehen kann.
Wunderbar. Genau, jetzt lasst euch... Ich kann es nicht anders sagen, verzaubern, weil Lutz hat uns...
So viel Vorschuss, das muss ich jetzt wahr machen.
Lutz hat uns bisher immer verzaubert, weil Lutz das einfach gut macht. Danke. Herzlichen Dank, dass du da bist. Dankeschön.
Es Sie geben mir sehr viel Vorschuss. Ich danke Ihnen dafür, aber den muss ich mir jetzt verdienen. Und das mache ich sehr gerne. Ich danke für die tolle Vorbereitung. Es waren viele E-Mails, die zwischen Kapstadt und Wien hin und her gingen. Und jetzt bin ich da und ihr seid da und dafür danke ich euch sehr. Ich habe zwei Dinge sind anders heute Abend, als Sie oder ihr das von möglichen anderen Veranstaltungen von mir kennt. Ich habe ja über 40 Bücher in meinem langen Leben veröffentlicht. Dieses Buch ist das erste Buch, wo ich die Hauptperson bin. Und ich habe lange gezweifelt, ob so ein Buch einen Wert, einen Sinn hat. Denn ich hatte es als meine Aufgabe angesehen. Wenn ich so in der Stärke spreche, können Sie mich auch ganz hinten hören? Ja? Ja? Dankeschön. Vielen Dank. Sonst sofort Protest anmelden, wenn es nicht deutlich ist. Ich fand es wichtig, du hast eben das Buch von Stefan Kuczynski, dem Mann, der mit 65 Jahren berichtet hat mir, wie er als 16-Jähriger im besetzten Polen damals verhaftet worden ist aufgrund des Paragraphen 175. Und er ist ein Beispiel für Menschen, deren Geschichten vergessen worden sind, die vielleicht nie erzählt worden wären. Und das war meine Hauptaufgabe, fand ich. Und dann ist etwas geschehen in den letzten Jahren, was mich auf die Idee brachte, vielleicht doch genauer nochmal hinzugucken, was mein eigenes Leben angeht. Ich bin ja viel in Schulen auch unterwegs mit meinen Büchern. Einige sind ausdrücklich Jugendbücher, andere sind historische Bücher. Und ich habe öfter die Erfahrung und zunehmend die Erfahrung gemacht, dass junge Leute fragen, wie war es denn damals? Und was war damals anders? Also ich weiß noch, jetzt hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber als ich mal in einer 8. Klasse war und ein Mädchen fragte, wissen Sie, früher hatte man ja so Schreibmaschinen, wo man so draufdrücken musste und dann machte das Pling manchmal. Wissen Sie, was ich meine? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe meine ersten 5 Bücher auf solcher mechanischen Schreibmaschine geschrieben und die Reaktion war, so alt sind Sie schon. Und das ist natürlich eine wunderschöne Herausforderung. Und du hast eben das Stichwort der Sprachlosigkeit benannt, Veit. Wie kann man ein Buch schreiben über eine Zeit, eine Kinder- und Jugendzeit, in der die meisten, nicht nur Kinder oder Jugendliche, die meisten Menschen keine Worte hatten, um diese sexuellen Bedürfnisse, Sehnsüchte auszudrücken? Eine Erinnerung, die ich nicht vorlese, die aber in dem Buch auch erzählt wird, war an einen fernen Onkel, der sich aufgehängt hat. Und als wir Kinder, mein Bruder und ich, zu Hause fragten, was ist denn mit Onkel Sunny, wurde uns gesagt, ach, das versteht ihr doch noch nicht. Und als wir weiter gedrängelt haben, wurde gesagt, ja, das hat der gemacht, weil der so ist. Und dieses eigentlich völlig unverständliche, neutrale Wort so, war damals ein Schlüssel, mit dem viele Menschen dieser Generation damals sagen wollten, der war so, aber darüber redet man nicht. Der war homosexuell. Und das Zweite, ich habe gesagt, zwei ungewöhnliche Sachen. Das Zweite ist, dass ich meistens und sehr gerne mehr erzähle als vorlese. Heute Abend wird es anders sein. Ich lese mehr vor, als ich erzähle. Und trotzdem würde ich mich freuen, wenn wir im zweiten Teil des Abends in ein Gespräch kommen können, wo Sie vielleicht Fragen stellen, aber auch Gedanken, auch gerne kritische Anmerkungen machen und vielleicht auch eigene Erinnerungen oder Gedanken einbringen. Ich möchte noch eine kurze Vorbemerkung machen, weil eben mich auch jemand fragte, warum ich diesen wunderschönen Stock benutze. Der ist nicht Dekoration, das ist er auch, er ist auch ein sehr schöner Stock. Und die Kinder in unserem Kinderhaus fragen auch manchmal, Opa, können wir mit deinem Stock spielen? Und wenn ich dann sage, ja, aber ihr braucht ihn noch gar nicht, dann sagen sie, doch, wir wollen Opa spielen. Was ich damit sagen will, ist, dass vor 7 Monaten ist bei mir Parkinson diagnostiziert worden. Ich bin in Phase 3 dieser Krankheit. Es ist unübersehbar, ich spüre es auch, aber ich kann noch sehr viel machen. Und diejenigen, die mich kennen, Veit, wir kennen uns sehr lange, wissen, dass ich ja negativ dickköpfig, positiv beharrlich, dass ich, solange es noch geht, das machen kann, was ich machen kann. Und dazu gehört auch nach Wien zu fahren und heute Abend die Veranstaltung zu machen. Und jetzt fange ich an vorzulesen. Und natürlich brauche ich eine Lesebrille. Und ich hoffe, Peter, du hast mir ganz viel um die Ohren gemacht, dass das jetzt bleibt. Ja, ich sehe euch noch. Vielleicht noch eine Vorbemerkung zu dem Buch. Ich werde euch 2, 3 Aufschnitte vorlesen und eine ganz kurze Einführung zum Hintergrund, vielleicht das, was auch sonst auf dem Buchdeckel steht, was ihr sonst sehen würdet oder wissen würdet, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt. Ich bin 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, 1955. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo unsere Eltern, mein älterer Bruder und ich, sehr viel nicht verstanden haben, warum unsere Eltern sehr traumatisiert miteinander, das heißt sehr aggressiv, sehr problematisch miteinander umgegangen sind. Was ist der Hintergrund? Er hat sich für uns sehr lange nicht erschlossen. Meine Mutter ist mit sich, also das muss ich dazu sagen, Jahrgang 1928. Das heißt, sie waren 5 Jahre, als Hitler an die Macht kam. Und sie waren noch keine 18, als alles vorbei war. Ist eine Generation, die auch nach dem Krieg kaum auf Gehör gestoßen ist, weil sie hatten ja angeblich auch gar nichts zu sagen. Sie sollten alles vergessen, sie waren verkehrt. Es war eine Schande, alles, was sie geglaubt haben. Meine Eltern waren sehr jung, als das erste Baby kam. Und damals musste mein Bruder, und damals gab es wenig Alternativen, als dann nicht zu heiraten. Und es gibt 2 Worte, die einen großen Teil unserer Kindheit beschreiben. Es gab entweder Streit, ein Schreien miteinander, ein Anschreien. Oder dann gab es auch Tage hintereinander, wo geschwiegen wurde, wo kein Wort mehr gesprochen wurde. Und ich fange damit an. Ich will noch eine Widmung vorlesen. Die Stimme, die ist heute gut. Eins der 123 Symptome von Parkinson ist, dass manchmal die Stimme ganz weg ist. Machen Sie sich keine Sorgen, ich halte heute durch. Stell dich nicht so an. Ein Satz jener Zeit, warnend, drohend gesprochen. Anstellerei ist verpönt. Manchmal gebrüllt oder auch leise gezischt, brauchst gar nicht wegzugucken. Stell dich nicht wieder so an. Über andere kann ich wenig sagen, aber ich stelle mich nicht an. Gehöre ja sowieso nicht dazu. Will in keiner Reihe stehen, atme tief durch, keine Worte in mir. Obwohl der Krieg endlich vorbei ist, jedenfalls der mit Bomben und Bunkern, oder gibt es weiterhin Krieg in den Erwachsenen, mühsam verborgen, verschwiegen, hinter brüchigen Fassaden? So viel Schreien um mich herum, dann wieder tagelanges Schweigen, Schweigen und Schreien, Schreien und Schweigen, gab es nichts anderes? Doch, gab es. Zuerst Anton und mich, dann Olga, Lisa und Gina und noch ein paar und natürlich Martin, aber der kam erst später, der war am meisten anders. Auch davon will ich erzählen, nicht nur vom Schreien und Schweigen, auch von unserer sprachlosen Sehnsucht nach Liebe. Und es gibt 2 Widmungen, die eine ist meinen Eltern gewidmet, die andere lautet, für alle Menschen, egal welchen Alters und wo auf der Welt, die verachtet und verfolgt werden allein für das, was sie sind. Ruinen. Mein Bruder soll mich an die Hand nehmen, will er aber nicht. Nun nimm ihn schon an die Hand, Harry, sagt Mama ungeduldig. Harald packt mich grob am Handgelenk und zerrt mich mit sich. Und dass ihr nicht wieder in den Ruinen spielt, ruft Mama uns noch nach. Kaum sind wir um die Ecke und damit außer Sicht, schubst mein Bruder mich nur noch vor sich hin. Bist ja nicht blöd, kannst allein laufen. Logisch kann ich das, bin ja schon 5. Bei den Ruinen warten schon seine Freunde, Gerd und Thorsten. Sie spielen dort Krieg. Manchmal kämpfen sie gegen die Russen. Sie selbst sind die Guten. Also nicht Deutsche, das geht nicht mehr, aber auch nicht Amis und Tommis. Eben die Guten, wer gegen die Russen kämpft, ist gut, weil die immer angreifen. Da muss man auf der Hut sein. Das war damals, nicht heute. Die Russen sind an allem schuld, sagen viele, so wie Krieg ist schlecht, nie wieder Krieg. Ich darf nicht mit, wenn die 3 in die zerbombten Gebäude hinauf und hineinklettern, sogar in die höheren Stockwerke, da, wo es wirklich spannend ist und man überhaupt noch interessante Sachen finden kann. In einem unter Zweigen verborgenen Versteck haben sie 2 verrostete Gewehre und ein paar Patronen, bei denen niemand sicher ist, ob sie noch funktionieren. Auf der Straße warten geht aber auch nicht, weil dann bei so einem Kleinen wie mir jemand fragen könnte, wo ist denn deine Mutti? Also muss ich mit hinter den Bretterzaun, dann bis zu so einer Art Innenhof. Da soll ich warten, bis der Krieg vorbei ist. Wenn du rumläufst, kriegst du Kloppe, erklärt mein Bruder. Nicht wirklich böse, ist halt so. Wenn mir etwas passiert, bekommt er Ärger mit Mama. Und dann sind sie weg. Ich höre von unten, wie sie einander Befehle zurufen. Deckung, Achtung, feuern, Kolonne, Marsch. Dann auch manchmal lange nichts. Es ist langweilig. Irgendwann beginne ich was zu bauen, meist aus alten Mauersteinen. Zum Beispiel kleine Häuser oder Brücken, das ist schon schwieriger. Wenn die Guten zurückkommen, treten sie immer kaputt, was ich gebaut habe, keine Spuren hinterlassen, erklärt mein Bruder. Er und Gerd sind Offiziere, das ist deutlich, Thorsten ist die Kolonne, nur ein Soldat. Er muss gehorchen, was er anscheinend in Ordnung findet, aber so ist das eben im Krieg, auch wenn man es blöd findet, gehorchen gehört zum Krieg. Heute habe ich eine Mauer gebaut, die ist größer als ich. Um weiter in die Höhe bauen zu können, steige ich auf eine alte Tonne. Leider ist die Tonne etwas glitschig, denn zuvor hat es tagelang geregnet. Als ich einen besonders schweren Stein auf die höchste Stelle legen will, verliere ich mein Gleichgewicht. Beim Festhalten am obersten Mauerrand krachen die lose aufeinander gestapelten Steine mit mir zusammen zu Boden. Eine Hand und ein Knie bluten. Ein Stein hat mich an der Stirn getroffen, wo sich jetzt eine dicke Beule bildet. Alles nicht wirklich schlimm, außer dass Harald nun sicher Ärger mit Mama bekommen wird. Ich sitze auf der umgefallenen Tonne und warte immer noch auf das Ende des Krieges und da kommen sie schon, die beiden Offiziere und ihr Soldat. Als mein Bruder sieht, dass ich blute und eine Beule am Kopf habe, ist auch ihm sofort klar, was das bedeutet. Du Blödmann, Idiot, Dummkopf! Mehr Schimpfwörter fallen ihm so schnell nicht ein. Mit der flachen Hand schlägt er mir auf den Hinterkopf, genau gegenüber von der Beule. Ich sage, aua, nicht laut, ihr herausgerutscht, mehr für mich. Stell dich jetzt nicht auch noch an, schnauzt er weiter. Als wir fast daheim sind, schon beinahe versöhnlich, warum kannst du nie gehorchen, Mann? Er benutzt selten meinen Vornamen. Dann stehen wir vor unserer Wohnungstür. Mama öffnet, sieht meine Beule und erfasst die Situation sofort, als sie Haralds verstaubte Hose und meinen verletzten Kopf sieht. Wart ihr also doch wieder bei den Ruinen? Dabei packt sie ihn am Arm und schubst ihn hin und her, während sie auf ihn einschreit. War der eine Krieg noch nicht genug, Harald? Wisst ihr nicht, dass Krieg schlimm ist und kein Spiel? Und dann muss sie plötzlich weinen. Sie lässt Harald los und schaut auch mir nicht mehr nach, sondern läuft aufs Klo und knallt die Tür hinter sich zu. Wir hören ihr Heulen durch die geschlossene Tür und schauen einander stumm an. Geh rein, sagt Harald, und schubst mich mal nicht. Als wir in der Wohnung sind, geht er zum Küchenschrank und holt eine Schachtel mit Pflastern hervor. Er gibt mir eines der größeren, hier, für dein Knie. Mein Bruder ist nicht immer blöd. Meine Mutter hat einmal in ihrem Leben, da waren wir schon Jugendliche, uns erzählt, was sie erlebt hat. Und das hat sie so erzählt, dass sie gesagt hat, ich habe ja alles versucht. Ich habe mir die älteste Kleidung angezogen, ich habe mir sogar mit Kohle das Gesicht schwarz gemacht und mir Falten gemalt, damit niemand sieht, dass ich ein junges Mädchen bin. Aber da waren die Russen schon in Berlin und das hat einmal nicht geklappt. Das war alles. Und wir haben später durch Mosaiksteine verstanden, dass sie von mehreren Russen mit 16 Jahren vergewaltigt worden ist. Mein Vater hatte Glück. Mein Vater ist mit 16 Jahren in der 10. Schulklasse von einem Tag auf den anderen zum Soldat geworden, wie der ganze 10. Jahrgang. Und er hat immer gesagt, mein Glück bestand darin, dass alle Jungs, die damals an die Ostfront kamen, von denen ist keiner wiedergekommen. Und ich bin mit 7 anderen an die Westfront gekommen und die war ja schon bei Hannover und da waren die Engländer und ich habe Riesenglück gehabt. Und er hat bis zu seinem Lebensende, er ist immerhin 95 geworden, immer gesagt, Hannover, Engländer, die sind in Ordnung. Es gibt noch eine andere Erinnerung, aber ich möchte einen Sprung machen. In meiner Kindheit, als ich in der Grundschule war und wir umgezogen sind in eine Neubausiedlung, sozialer Wohnungsbau hieß das damals, waren wir trotzdem auf der besseren Seite der Straße. Denn auf der anderen Seite war eine sogenannte Mau-Mau-Siedlung. Das ist ein Begriff, der damals in einigen Städten in Deutschland, ich weiß inzwischen längst nicht nur in West-Berlin, sondern auch in Köln, in Hamburg, Jürgen, du weißt wahrscheinlich noch von anderen Städten, ein Begriff war, mit dem man Armensiedlungen bezeichnete, in denen Flüchtlinge, zum Teil aus Osteuropa, zum Teil aber auch einfach aus der Gesellschaft gefallene Menschen, die aufgrund von Problemen arbeitslos, zerrissene Familien, ein Familienteil war im Gefängnis oder verschwunden, sehr sozial degradiert waren. Und der Begriff Mau Mau war einer, der eigentlich, mein Vater hat gesagt, ja, ja, ich weiß, die Engländer haben den bedacht, denn das war eine Anspielung auf den Aufstand der Kikuyu in Tansania und Kenia. Was erst viel später Historiker herausbekommen haben, ist, dass das nicht nur eine diskriminierende Bezeichnung war, so gemeint von den Engländern, weil sie den offiziellen Namen Kikuyu nicht aussprechen konnten, sondern dahinter verbarg sich etwas ganz Tolles. M-A-U, M-A-U, nämlich Mau Mau, Mau Mau, ist eine Abkürzung, die in der Sprache der Kikuyu heißt, Weißer verschwinde, Afrika werde frei. Die haben also, wenn sie sie eigentlich anpöbeln wollten, gesagt, Weißer verschwinde, Afrika werde frei. Und das haben die Widerstandskämpfer für sich behalten. Es ist erst viele Jahrzehnte später offiziell geworden. Die Zahlen über die sogenannten Mau-Mau-Aufstände damals, die offiziellen waren, dass die englische Armee 70 Soldaten als Todesfälle angegeben hat. Auf der Seite der Kikuyu waren es 80.000, dann die auch in Gefängnislagern untergebracht worden sind. Und der erste Präsident von Kenia war jemand, der in so einem Lager auch überlebt hatte. Mau-Mau-Siedlung. Mein erster Freund war aber nicht aus der Mau-Mau-Siedlung, sondern hieß Anton, wohnte im 5. Stock dieses Hochhauses, während wir im 3. wohnten. Und warum wir uns kennenlernten, hatte damit zu tun, dass Anton etwas sehr Tolles gemacht hat. Er hat nämlich im Keller dieses Mietshauses, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen sich so etwas noch vorstellen können, da gab es Kellerräume, wo für jede Wohnung ein Verschlag war, die mit Drahtzäunen abgetrennt waren und da hing ein Vorhängeschloss und da konnte man Sachen abstellen, die man nicht in der Wohnung haben wollte. Anton hatte in dem Keller seiner Eltern sich eine Ecke davon mit Sperrholz und mit Pappen so abgetrennt, dass es ein Versteck war, womit er mich sehr beeindruckt hat. Und das war das Gute. Das Traurige war, dass Anton eine Knochenkrankheit hatte, wodurch er sehr dünn war und immer warm gekleidet sein musste, was ihn zum Opferkind anderer Schüler, aber auch Kinder an der Straße machte. Er wurde oft verprügelt, rannte dann weg. Und er hat nie aufgehört, mir zu sagen, dass ich wirklich der erste Freund in seinem Leben bin. Anton taucht immer wieder auf, darum kann ich nicht so leicht etwas über Anton vorlesen. Aber es gibt eine Schlüsselszene, die ich kurz erzähle und dann geht's im Buch weiter mit noch zwei Stellen, die ich gern vorlesen möchte. Einmal konnte ich Anton nicht schützen. Er hat sich knapp selber retten können, indem er abgehauen ist vor der Gruppe, die ihn verprügeln wollte. Als ich nach Hause kam, war er immer noch nicht zu Hause angekommen. Ich lief nach oben im 5. Stock. Die Mutter hatte die Polizei alarmiert. Und ich habe dann gesagt, es gibt noch einen Ort, wo er vielleicht sein kann. Behalten Sie mal den Polizisten hier und geben Sie mir eine halbe Stunde. Ich komme wieder, aber ich will gerne alleine dahin gehen. Ihr ahnt es jetzt schon. Ich bin natürlich runter zu dem Keller. Und er hat erst nicht reagiert. Ich habe gerufen, Anton, Anton, er hat nicht reagiert, dann kriegte ich auch Panik. Und dann bin ich endlich, es war ein Riesengelände, bin ich endlich bei seinem Keller angekommen. Und da saß er nur noch in einer Unterhose bekleidet, in einer Ecke wie ein kleiner Vogel, der aus dem Nest gefallen ist und hatte seine schreckliche lange Hose, die ihn ja zu einem Opferkind machte und die rosa Strickjacke, warme Strickjacke seiner Mutter zerrissen in 1000 Stücke. Saß in der Ecke und zitterte. Und ich habe gesagt, Anton, was ist denn, was ist denn? Und wir saßen nebeneinander. Ich habe mein Hemd ausgezogen, ihm über die Schultern, die dünnen Schultern gelegt. Und plötzlich hielt er sich an mir fest, hat mich ganz doll festgehalten. Und wir sind beide umgefallen. Und wir haben uns noch weiter festgehalten. Und dann passiert es das erste Mal, in unserem Leben, dass auch etwas Sexuelles geschah. Ich spürte seinen kleinen Schwanz steif werden. Bei mir war es noch nicht so weit, aber es war etwas sehr Besonderes. Wir teilten etwas sehr Vertrautes in dieser schrecklichen Situation. Ich habe dann mein Hemd und mein Unterhemd und meine Hose ausgezogen und gesagt, du musst jetzt nach oben, sonst wird das immer schlimmer und bring mal was für mich mit, wenn du wieder runterkommst, damit ich auch nach Hause kann. Über Anton gibt es sehr, sehr viel mehr zu erzählen. Wir wurden später leider getrennt, weil er wegen dieser Knochenkrankheit, wie es damals hieß, nach Westdeutschland in ein Sanatorium musste. Aber er war der erste wichtige Mensch in meinem Leben außerhalb der Familie. Was ich vorlesen möchte, ist etwas, was ein historisches Datum war, aber wie wir das als Familie erlebt haben. Nämlich als 1961 im August die Mauer gebaut wurde. Mein Vater, der als jemand, der dann nichts gelernt hatte, aus dem Krieg zwar zurückkam, aber keine Ausbildung hatte, nicht mal die 10. Klasse abgeschlossen hatte, dann plötzlich Familienvater war, also etwas finden musste. Und dann wurden bei der Polizei junge Männer gesucht, die keine Ausbildung hatten, aber sofort ein Gehalt bekommen würden. Und mein Vater ist Streifenpolizist geworden. Und das, glaube ich, reicht als Hintergrund. Mauersonntag. Es ist Sonntag, noch kaum hell. Wir sind am Vorabend früh schlafen gegangen, nach einem schönen Badetag an der Havel. Sogar zwei Liegestühle hat Vater in der vollen S-Bahn mitgeschleppt und Mama eine große Tasche mit Stullen und Saftflaschen. Für Vater auch ein Bier zur Feier des Tages, damit wir wirklich den ganzen Tag bleiben können. Einen ganzen sonnigen Sonnabend, alle zusammen, ohne Streit. Das gibt es nicht oft. Müde, aber froh kommen wir am Abend nach Hause. Wenig später fallen wir alle zufrieden und erschöpft ins Bett. Eine traumlose Nacht. Obwohl die Sonne noch nicht aufgegangen ist, hört man am Sonntag im Morgengrauen schon die ersten Vögel von draußen durch die offenen Fenster. Niemand, wirklich niemand ahnt auch nur das Geringste. Auch nicht Vaters Chef vom Revier. Vater läuft inzwischen nicht mehr Streife, sondern schiebt inzwischen überwiegend Dienst in der Kaserne. Die Abteilung dort heißt BEPO, das steht für Bereitschaftspolizei. Übrigens gibt es immer wieder auch Fußnoten in dem Buch. Die sollten eigentlich den Erzählfluss nicht bremsen, aber ich sage das ganz kurz für euch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass in West-Berlin damals eine Polizeieinheit gab, deren Offiziere überwiegend zu über 80% ehemalige Offiziere der Wehrmacht waren. Und es war eine sozusagen geheime militärische Einheit für den Fall, dass es doch schiefgehen würde und vielleicht die Volkspolizei und die Russen einmarschieren würden. Dann waren die trainiert, West-Berlin zu verteidigen. Was mein Vater uns erzählt hat, war, dass sie halt immer bereit sein sollten, wenn etwas Besonderes passiert, wenn zum Beispiel ein Staatspräsident nach Berlin kommt oder die Welt untergeht. Mein Vater mal lachen zu uns. Ich lache aber nicht mit, weil ich gar nicht weiß, wohin die Welt dann geht und schon gar nicht, was mein Vater dann tun soll. Ich hoffe, er ist dann bei uns. Mama lacht auch nicht mit, Harald lacht, aber er ist auch bereits in der 3. Klasse, da hatten die bestimmt schon Weltuntergang. Was an diesem Sonntag geschieht, kommt einem Weltuntergang jedoch ziemlich nah. Es ist das erste Mal, dass in unserer Straße ein Polizeiauto hält, um Vater zum Dienst abzuholen. Mein Bruder und ich hören das Auto durch das Vogelgezwitscher ankommen, unten vor unserem Mietshaus parken und schließlich zwei Männerstimmen. Aber wir denken erst gar nicht daran, dass es für Vater sein könnte, bis es bei uns läutet und ein Arbeitskollege schon in Uniform im Flur auf Vater einredet. Wir hören nur Bruchstücke. Sofort antreten, seit heute früh um 2 Uhr. Überall Volksarmee und Russen. Keiner kommt mehr rüber. Mama ist noch im Nachthemd und hat sich nur einen Bademantel übergeworfen. Sie schaut hektisch zwischen Vater und uns hin und her, ringt die Hände, streicht ihr Haar immer wieder aus der Stirn. Mama reißt sich zusammen, so gut sie nur kann. »Ist jetzt Krieg, Mama?«, fragt Harald. Mein Bruder und ich sind auch aufgestanden, stehen hinter Mama im Flur und beobachten, wie sich Vater die Uniform anzieht. Mama antwortet nicht. »Ob er sich noch rasieren kann?«, fragt Vater den Kollegen. »Nee«, antwortet der. »Alarmstufe 1, sofort raus. Die meisten anderen haben wir angerufen, aber ihr habt ja immer noch kein Telefon.« Er sagt es mit deutlichem Vorwurf in der Stimme. Bevor er geht, rät uns Vater, lasst einfach das Radio an, so werdet ihr wissen, was los ist. Dann sagt Mama zu Vater etwa so leise, dass sein Kollege es nicht hören kann. Aber wir schon, so dicht neben ihr. Wenn ein Krieg kommt, gehen wir nach Amerika, solange es noch geht. Versprichst du mir das? Wie denn, entgegnet Vater unwirsch. Womit denn? Er verspricht es Mama nicht und geht. Aber er macht die Wohnungstür leise zu. Bestimmt schlafen einige Nachbarn noch so früh am Sonntagmorgen. Mama beißt sich auf die Lippen. Sie denkt angestrengt nach. Was ein Krieg ist, weiß sie genau. Und dass immer die kleinen Leute die Angeschissenen sind. Immerhin schaltet sie aber doch das Radio an. Auf keinem Sender Musikgedudel, wie sonst immer am Sonntagmorgen. Auch später kein Onkel Tobias vom RIAS, das war eine Kindersendung um 10 Uhr, nur strenge Männerstimmen, Reporterstimmen. Irgendwann gibt es Berichte von den Grenzübergängen zum russischen Sektor nach Ost-Berlin, die bis gestern noch offen waren. Immer wieder der Satz, alles ist abgeriegelt. Bei Interviews hören wir aufgeregte Stimmen von Menschen, die im letzten Moment abgehauen sind, ohne Koffer, mit gar nichts, einfach gerannt Richtung Westen. Angeblich ist eine Oma aus dem zweiten Stock gesprungen. Ihr Balkon geht nach Osten, das Küchenfenster zum Westen, also ist sie aus dem Küchenfenster gesprungen, von Ost nach West-Berlin. Wir wohnen auch im zweiten Stock. Hat die Oma überlebt, Mama? Will Harald wissen. Aber Mama hat anderes zu tun, als sich von ihm löchern zu lassen. In der Mitte des Wohnzimmers hat sie zwei Taschen und den großen Pappkoffer aufgebaut und weit geöffnet. Kannst du eine der beiden Taschen tragen, Harald? Wenn sie voll ist, fragt sie ihn. Harald nickt. Ich kann auch schon eine Tasche tragen, biete ich an und hebe die zweite noch leere hoch, um zumindest zu zeigen, dass meine Arme lang genug sind. Aber wie kommen wir nur nach Amerika, wenn schon der Weg nach Ost-Berlin abgeriegelt ist, frage ich mich. Aber lieber nicht, Mama. Sie beginnt gezielt einzupacken. Kleidung in den Koffer, Lebensmittel in die eine Tasche, Dokumente und Papiere in die andere. Ein Augenblick überlegt sie, was sie mit dem blauen Umschlag meiner Krankenhausrechnung machen soll. Schließlich wirft sie ihn zurück in die bereits fast leere Schublade. Ich atme auf. Wie schlimm der Krieg auch werden mag, Vater braucht nicht weiter für mich abzuzahlen. Und das muss ich kurz erklären. Weil bis zu meinem 10. Lebensjahr war ich ein sehr teures Kind. Das hatte damit zu tun, dass ich einen Geburtsfehler hatte, als ich auf die Welt kam. Ich hatte einen Magenverschluss und nach kurzer Zeit war klar, dass ich, wenn ich nicht sehr schnell operiert werden würde, sterben würde. In dem staatlichen Krankenhaus hat der Arzt meinen Eltern, so mir später oft und in verschiedenen Versionen erzählt wurde, gesagt, ja, wir können das machen, hat aber eine Wartezeit von 3-4 Tagen. Und ob der Kleine das schafft, keine Ahnung. Meine Mutter hat mich eingepackt und gesagt, Dankeschön, wir gehen ins private Krankenhaus. Es gab ein katholisches privates Krankenhaus und die haben gesagt, ja, wir können das heute Nacht machen noch. Und das müssen sie aber einen Vertrag unterschreiben, dass sie abzahlen, jeden Monat. Und wie viel verdienen sie denn? Mein Vater hat sein Gehalt gesagt, da hat er gesagt, ja, das sind etwa 10 Jahre. Weil sie müssen ein Drittel ihres Gehalts abzahlen, und zwar bevor sie die Miete und Lebensmittel kaufen. Und dann haben meine Eltern sich angeguckt und gesagt, machen wir. Mein Vater hat viele Gesuche an einen Bischof in Berlin geschrieben, ob ihm nicht ein Teil der Schulden erlassen werden könnten. Er hat nie eine Antwort bekommen und hat dann mir doch ab und zu gesagt, noch 3 Jahre, noch 2 Jahre. Und es gibt in der Tat Menschen, die mich privat kennen, wissen, dass ich habe eine große Narbe, die natürlich mitwächst. Als Baby war sie so, heute ist sie so. Das hieß bei uns, du hast einen Reißverschluss. Alles ist besser, als wenn sie sich nur einschließt und nur allein heult. So sind wir bei ihr und helfen, so gut wir können. Es ist schon später am Morgen, als die unfreundlichen älteren Nachbar von unter uns plötzlich vor der Tür stehen. Die bauen eine Mauer um West-Berlin. Alle Transitstraßen sind schon dicht, behauptet der alte Mann mit dem verrunzelten Gesicht und streicht sich die fettigen Haare aus der Stirn. Unsinn, sagt Mama. Wie soll das denn gehen? Eine Mauer mitten durch die Stadt? Die beiden Alten haben ab und zu verrückte Ideen. Neulich hat die Frau ebenso verrunzelt und unfreundlich versucht, einigen von uns Nachbarkindern Angst zu machen, indem sie behauptete, dass wenn wir weiter so viel Lärm machten, uns die Russen abholen würden. Das machen die mit lauten Kindern, schrie sie uns hinterher. Das mit der Mauer ist wieder so ein Unsinn. Was wollen die überhaupt von uns? können wir bei uns bei Ihnen Batterien für unser Transistorradio leihen? Unsere haben gerade schlapp gemacht, fragt die sonst immer grimmige Alte und bekommt sogar ein verzerrtes Lächeln hin. Aber Mama macht sich stark für uns. Nee, Ihnen nicht. Sie müssen erst mal aufhören, den Kindern immer Angst zu machen. Damit knallt sie die Wohnungstür dicht, wie es sonst nur Vater hinbekommt. Voll angestrengter Konzentration packt Mama weiter, um und wieder ein. Die Kleidung doch lieber in die eine Tasche, alle Dokumente in den Koffer. Inzwischen hat sie jedoch trotz aller Selbstbeherrschung die Übersicht verloren, wobei es ja auch nicht ohne ist, aus dem Stand eine Auswanderung nach Amerika zu organisieren. Irgendwann hören nur noch Harald und ich den Radiosprechern zu. Mama packt und packt und packt. Gegen Mittag ist sie nass geschwitzt von all der Anstrengung und lässt sich erschöpft neben die beiden Taschen und den Koffer auf den Teppich sinken. Mittlerweile ist alles durcheinander in den drei Gepäckstücken. Erst jetzt beginnt Mama zu weinen, aber sie schließt sich nicht ein wie sonst. Und sie heult auch nicht laut, sondern ganz leise in sich hinein. Mein Bruder und ich schalten das Radio aus und setzen uns neben sie. Leider sind Harald und ich keine echte Hilfe, wenn es darum geht, nach Amerika abzuhauen. Später, als wir Hunger bekommen, holen wir uns die übrig gebliebenen Stollen vom gestrigen Badeausflug, als noch Frieden war. Mama will nichts essen. Als Vater am frühen Abend heimkommt, um nach Mama und uns zu schauen, sitzen wir noch immer im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Er muss später zurück zum Dienst. Mama zieht alle Vorhänge zu und legt sich aufs Sofa. Ist die schlimmste Migräne seit langem. Die Flucht nach Amerika wird verschoben. In den kommenden Tagen stellt sich heraus, dass die unfreundlichen Nachbarn von unter uns diesmal nicht gelogen haben. An seinem ersten dienstfreien Sonntag fährt Vater mit Harald und mir auf den Rädern zum Rand eines abgemähten Kornfeldes, von wo wir aus die Mauer aus nächster Nähe anschauen können. Sie ist riesenhoch, mit Stacheldraht obendrauf. Wir leben jetzt in einer eingemauerten Insel, mein Vater Ernst. West-Berlin als Rest-Berlin. Hinter der Mauer können wir nicht viel sehen. Auf einem ersten hohen Wachturm nicht weit weg von uns erkennen wir Soldaten, die uns mit Ferngläsern beobachten, Vater, Harald und mich. Sollen wir winken? Was die wohl von uns denken? Das wird Rost-Berlin, weiß Vater, schon jetzt alles vergammelt und verrostet. Den Platz zum Fußballspielen entdecken wir erst später. Man kann da gut gegen die Mauer schießen, jedenfalls von unserer Seite. Wir haben dann gelernt, dass wenn der Ball tatsächlich rüberfliegt, ist er weg und kommt auch nie rüber. Denn wenn wir den Soldaten zugerufen haben, wir sind nur Kinder, schießen Sie doch mal zurück, haben sie das aber nie gemacht. Und ich mache jetzt einen riesengroßen Sprung in dem Buch. Sie sehen es. Ich bin inzwischen 15. Es ist etwas sehr Wichtiges passiert. Es war das Jahr 1969, wo auch ich mitbekommen habe, dass sich irgendwas verändert hat, nämlich der Paragraph 175 ist liberalisiert worden, wobei ich gut erinnere, dass auch als der Paragraph noch bestand und es gab ja unter anderem, außer wenn man sagte, der ist so, gab es auch diese unsinnigen Worte, warmer Bruder, und er ist ein 175er. Und es war ein Paragraph, von dem ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kam, wusste, dass er nicht stimmen kann. Denn als ich 12, 13 war und begriff, dass formal ich eigentlich ein krimineller Junge bin, ich fühlte, da stimmt was nicht. Ich würde ja niemand bestehlen, ich wollte niemand was antun, ich würde niemals jemanden umbringen. Dieser Paragraph musste ein Irrtum sein. Aber ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Anton war inzwischen weg in diesem Sanatorium und ich habe auch lange, lange nichts mehr von ihm gehört. Und dann kam aber ein anderer Junge, da war ich dann schon auf der Oberschule, im Beethoven-Gymnasium in Berlin, das es bis heute gibt, dem ich übrigens angeboten habe, eine Lesung umsonst zu machen vor den Oberklassen des Beethoven-Gymnasiums heute. Und wo dann nach 3 Wochen ein formaler Brief der Sekretärin kam, Herr van Dijk, alles Gute für Ihr Buch, aber wir sind vorläufig völlig ausgebucht mit Veranstaltung. Mal gucken, ich gebe es nicht auf, ich werde es nochmal probieren. An diesem Beethoven-Schule haben wir die Entwicklung mitgemacht, da gab es halt noch Nazi-Lehrer, die auch mit Strammstehen und ähnlichem Vokabular operierten, aber auch Backpfeifen, also Schläge austeilten, was damals zulässig war. Und es gab aber auch inzwischen die junge Generation, die sich dagegen verwahrte und die das nicht gut fand. Es war am Umkippen. Und unser Direktor Zabrocki hat damals die Schule verlassen müssen mit vorzeitiger Beurlaubung, weil es einmal passiert ist, dass er wieder, das war nicht das Besondere, einem Jungen aus der 10. Klasse eine knallte mit der Hand und dieser Junge zurückknallte. Er hat dem Schulleiter eine auch geknallt. Daraufhin wurde er natürlich sofort vom Schulunterricht entfernt mit Strafe. Und dann haben wir das gemacht, was heute nicht mehr so revolutionär wirkt, aber dass wir damals uns gesagt haben, wir gehen jetzt alle auf den Schulhof und erst wenn der wiederkommen darf, gehen wir wieder in Unterricht. Und der kam wieder und Herr Zabrocki musste gehen. Und ich denke, das wäre doch für so junge Leute heute eine tolle Geschichte. Mal gucken, was da noch passiert. Ich möchte von jemand anderem berichten, der mein zweitbester Freund wurde, Martin. Martin hatte eine leicht dunkle Hautfarbe, weil sein Vater amerikanischer Soldat gewesen war, der inzwischen aber nach Amerika zurückgekehrt war und seine Mutter Berlinerin. Zwei Brüder, einer Martin, einer John, einer nach Martin Luther King, der andere nach John F. Kennedy benannt. Und Martin fand ich wunderschön und ich habe lange die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Martin mich zumindest schön auch ohne Wunder finden würde. Und wie wir das dann aber doch geklärt haben, und wie mich Martin ermutigt hat, mich aufzumachen, eine Weltreise von unserem kleinen Stadtteil an der Mauer Lankwitz in die Stadt nach Schöneberg-Charlottenburg, wo es angeblich sogenannte Herrenbars geben sollte, das möchte ich euch als letztes vorlesen. Herrenbar. Es ist ein warmer Sommertag. Schon am Morgen verabreden Martin und ich, am Mittag auf unseren Rädern zum Insulaner Freibad zu fahren. Wie Vater bin ich auch ein guter Schwimmer. Martin kann inzwischen sogar ein Salto vom 10-Meter-Turm. Manchmal schwimmen wir um die Wette auf der 50-Meter-Bahn. Es ist immer ein richtiger Wettkampf, weil wir beide gleich gut sind. Aber am Ende lachen wir. Wir haben einfach Spaß, egal wer gewonnen hat. Oft toben wir jetzt wie zwei kleine Jungs im Wasser, tauchen einander unter und zeigen uns dabei, wie stark wir inzwischen sind. Martin ist etwas stärker, dafür bin ich schneller und kann unter Wasser länger den Atem anhalten. Am Ende setzen wir wieder unsere Brillen auf und lassen uns erschöpft auf unsere Handtücher auf der Wiese fallen. Martin weist plötzlich auf eine Mädchengruppe, nicht weit weg von uns. Hey, siehst du die mit den langen schwarzen Haaren? Sieht gut aus, nicht? Da ist es wieder, unübersehbar, ohne jeden Zweifel. Einfach klar, wovon Martin träumt. Nur ich will es nicht wahrhaben, zu lange schon. Wach endlich auf, stottere ich mir insgeheim selbst zu. Nee, antworte ich stotternd. Was? Fragt Martin erstaunt, denn eben haben wir beide noch gelacht. Und dann bricht es endlich aus mir heraus. Martin, du siehst super gut aus, rufe ich viel zu laut. Ich schaue ihm direkt in die Augen, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Martin richtet sich auf seinem Handtuch auf. Meine Stimme hat sich wieder gefangen. Tut mir leid, Martin, aber ich finde Jungs scharf und du bist der Tollste von allen, die ich kenne. Nach einer Pause, in der er nicht reagiert, füge ich hinzu, findest du das jetzt sehr bescheuert? No, antwortet Martin jetzt und beginnt auf Englisch. Seine Stimme ist ruhig, klingt tief und warm. I know you are gay, my brother. Und dann nochmal auf Deutsch, ist mir schon länger klar, dass du schwul bist. Nun weiß ich nicht weiter, bin wie gelähmt. Warte auf seinen nächsten Satz und da kommt er. Ich bin nicht schwul, sagt Martin. Es ist raus. Er hat es gesagt, ich habe es gehört, ich lebe noch. Er ist immer noch da. Dann rückt er sogar etwas näher und sagt grinsend, aber ich finde auch, dass du okay aussiehst. Er schaut mit schief gehaltenem Kopf zu mir, endlich hast du auch ein paar Muckis bekommen. Und dann sagt er wieder ernst, aber Sex geht bei mir nur mit Mädchen. Ist das okay? Ich nicke, muss aufpassen, nicht zu heulen. Keinen Ton bekomme ich heraus. Trotzdem keine Panik in mir. Brauche nichts zu sagen, kann jetzt still sein, nur das Atmen nicht vergessen. Martin ist auch noch nicht fertig. Er schaut mich wieder direkt an. Ich finde, du musst mal richtige Schwule treffen. Es muss doch irgendwo welche geben, oder? Von John weiß er, dass es in der Nähe vom Kudamm Lokale geben soll, wo sich Schwule abends treffen. Ich kenne ja bisher nur Anton und die Gerüchte um Onkel Sunny, damals, der angeblich auch so war und sich deshalb aufgehängt hat. und nun bin ich schon 15, aber habe keine Ahnung, wo es andere Schwule geben könnte, wie die aussehen, was die sagen, was die machen, wenn sie unter sich sind. Wenn sie mit dem Sex fertig sind zum Beispiel, passiert dann noch was? Dabei habe ich längst mitbekommen, dass seit letztem Jahr nicht mehr alles unter Strafe steht, also was Liebe unter Männern angeht. An jedem Bahnhofskiosk gibt es inzwischen Zeitungen für Schwule mit halbnackten Jungs drauf. Die heißen Du und Ich oder Him, sind aber sehr teuer. Einmal ist ein Junge drauf, der Martin etwas ähnlich sieht. Die will ich kaufen. Nehme all meinen Mut zusammen, das Geld, 8 Mark, zähle ich vorher ab, damit es schnell geht. Aber der blöde Alte am Kiosk sagt, nee, nicht für dich, ist für Erwachsene. Es dauert dann noch mehr als einen Monat, bis ich mich endlich aufmache, um echte Schwule zu treffen. Weil ich im letzten Jahr ziemlich in die Höhe geschossen bin, kann man leicht denken, dass ich schon etwas älter bin. Martin hat seinen Bruder in Westdeutschland angerufen und von ihm die Anschrift einer schwulen Kneipe in Schöneberg bekommen. In John Semester ist ein Berliner schon älter, der angeblich auch schwul ist und sich auszukennen scheint. Und John hat ihn einfach gefragt. John und Martin trauen sich alles. Die machen aber erst um 9 Uhr abends auf, warnt mich Martin. Ich schlage in Vaters Stadtplan nach, die Mottstraße, und notiere mir eine Wegbeschreibung von Langwitz aus, eine Weltreise. Aber mit dem Rennrad wird es zu schaffen sein. Auch dass ich vor Mitternacht wieder daheim bin, ist ja Wochenende, solange darf ich jetzt dann schon unterwegs sein. Ich überlege noch einen Moment, was ich anziehen soll. Muss man sich dort vielleicht irgendwie besonders kleiden? Aber weil ich eine Stunde Rad fahren muss, entscheide ich mich am Ende doch praktisch. Turnschuhe, kurze Hose und mein neues Jeanshemd. Wenn das verkehrt sein sollte, sage ich einfach, dass ich ja das erste Mal da bin, und das stimmt ja auch. Obwohl ich sonst nicht so eine gute Orientierung habe, finde ich die Kneipe in der Mottstraße auf Anhieb. Von draußen ist nichts zu sehen, gar nichts. Aber die Hausnummer gibt es. Ein paar Stufen führen hinab zu einer stabilen Holztür. Daneben befindet sich ein Klingelknopf. Ich schaue auf meine Armbanduhr, schon 9:30. Ich schließe mein Rad bei einer Laterne in der Nähe an und wische mir mit einem Hemdsärmel den Schweiß von der Stirn, halb vom Radfahren, halb vor Aufregung. Dann gehe ich die paar Stufen hinunter und drücke auf den bronzenen Knopf. Es dauert eine ganze Weile. Endlich öffnet sich ein Guckloch und eine unfreundliche Stimme sagt, das ist eine Herrenbar, ist das klar? Ja, antwortete ich, was immer auch Herrenbar bedeuten mag. Die Hausnummer stimmt ja und ich bin noch nicht so weit mit dem Rad gefahren, um nun einfach wieder umzukehren. Die schwere Holztür wird geöffnet. Ein älterer, dicklicher Mann mustert mich kritisch. Wie alt bist du denn? 18, antwortete ich. Das meiste im Leben darf man erst mit 18 oder gar 21, aber 18 kann ich ja immerhin versuchen. Schließlich lässt er mich wirklich hinein. Der Raum ist schummrig, langgestreckt, rechts eine Theke, an der 4 oder 5 ebenfalls ältere Männer auf Barhockern hängen und sich wie auf ein Kommando alle zu mir umdrehen. Weiterhin stehen noch ein paar andere gegen die Wand gelehnt und scheinen sich auf die laute Musik zu konzentrieren. Vielleicht sind einige auch gar nicht so uralt, aber in dem trüben Licht und mit ihren ernsten Gesichtern wirken sie ziemlich alt auf mich. »Was willst du denn trinken?«, fragt mich der Dicke vom Eingang. »Haben Sie Apfelsaft?«, frage ich. »Kostet 2 Mark«, sagt er, als er die kleine Flasche ohne Glas vor mich auf die Theke stellt. »Das ist 4 Geld. Bei uns im Supermarkt kostet der gleiche Saft 60 Pfennig.« Aber ich sage nichts und zahle, dann nehme ich einen Schluck Apfelsaft und warte darauf, was als nächstes geschieht. Was machen Schwule, die hier sitzen und schweigen? Oder schweigen die nur, weil ich hier bin? Es geschieht nichts. Gar nichts. Immer wieder schauen die anderen Männer zu mir herüber. Einige sind vielleicht auch gerade erst über 20 oder so, also deutlich älter als ich. Aber keiner spricht mich an, ich sage auch nichts. Dann ist die Flasche leer. »Willst du noch was?«, fragt mich der Wirt. Ich schüttel den Kopf. »Nur noch weg von hier will ich.« Als ich die hölzerne Eingangstür aufmachen will, um rauszukommen, bemerke ich, dass sie abgeschlossen ist. »Immer mit der Ruhe, Kleiner«, ruft der Wirt und lächelt zum ersten Mal, bevor er endlich aufschließt. »Wieso?«, sagt der Kleiner. »Ich bin größer als der. Der ist nur dicker und älter.« Ich mache mein Rad los, springe auf und trete in die Pedale, als müsste ich einen Rekord brechen. »Nur weg von hier.« Auf dem gesamten Rückweg denke ich immer nur, vielleicht, vielleicht bin ich ja gar nicht schwul. Aber was dann? Dankeschön. das, an diesem Buch habe ich am längsten von allen meinen Büchern geschrieben, über 8 Jahre. Am Ende gab es ein Manuskript von 2000 Seiten. Und da war völlig klar, dass es keinen Verlag auf dieser Welt gibt, der so etwas veröffentlichen würde. Und ich habe dann irgendwann eine Fassung geschrieben, in der ich sehr streng nur die Situation beschrieben habe, die die wichtigsten waren, und viele Seitenlinien weggelassen habe, dadurch auch natürlich bestimmte Menschen. Ich habe mich auch entschieden, es ein Autobiographic Novel, also einen autobiografischen Roman zu nennen, denn ich habe Namen, Vornamen meist, aber auch andere Namen von Menschen, die noch leben oder auch die ich nicht konsultieren konnte, verändert. Mein Bruder heißt Hendrik, er heißt Harald. Auch meinen eigenen Namen habe ich von Lutz in Jan in dem Buch verändert. Das Wichtigste war mir ein Anliegen, dass ich, du hast es heute Morgen, als wir darüber gesprochen haben, sehr gut benannt, Veit, dass ich nicht urteile über andere Menschen, dass ich durch die Augen des Kindes beobachte und versuche zu beschreiben, was ich sehe. Und ich bewerte den Wirt in der Herrenbar ungewöhnlich scharf, weil er mich sehr gekränkt hat. Aber in den anderen Situationen ist sehr viel zunächst die Suche nach Worten, die es damals eigentlich gar nicht gab, darum nur Beobachtung. Es gab einen Grund, das Buch erst zu veröffentlichen, nachdem mein Vater mit 95 Jahren vor 1,5 Jahren gestorben ist, weil er sich zurechtgelegt hat, nachdem meine Mutter vor langer Zeit, vor über 30 Jahren gestorben ist und er erneut geheiratet hat. Und das ist ja zulässig. Er hat eine Geschichte sich überlegt, dass die Beziehung nicht so war, wie ich sie als Kind erlebt habe. Und ich hatte, fand ich, kein Recht, ihm diese Geschichte irgendwie kritisch zu beurteilen. Und dann war das ein Grund, auch zu warten und abzuwarten, wann immer. Er ist ja, er hat ein wunderschönes Alter erreicht und sagte noch mit 94 im Brustton der Überzeugung, so alt bin ich aber noch nicht. Ich habe, glaube ich, weil das kann man sagen, du kennst das Buch ja, ich habe auch da, wo es sehr schwierig für uns Kinder war, mein Bruder sich versteckt hat, ich mich an den Rock meiner Mama gehängt habe, dass ich nicht beurteile, wer hat Schuld, wer ist verantwortlich, sondern beschreibe, wie wir Kinder reagiert haben. Eine ganz schöne Überraschung war mein Bruder, der noch lebt, der 3 Jahre älter ist, er ist 72. Und der sich ganz anders entwickelt hat als ich. Wenn Sie uns beide nebeneinander heute auch sehen würden, würden Sie nie darauf kommen, dass wir Brüder sind. Er war der Ordentliche, der Vernünftige, ich war der Verrückte, der sich mal zusammenreißen soll und nicht so anstellen soll. Und das hat sich über unser Leben weiter so entwickelt. Mein Bruder hat nie ein Buch von mir gelesen. Mein Bruder hat uns nie, mein Mann und mich, in Südafrika, unserer großen Familie, besucht. Es war ein distanziertes Verhältnis. Wir kamen nur zu sehr sachlichen Zusammenhängen zusammen. Und es war am Grab unseres Vaters, eine Weile nach der Beerdigung, dass ich ihm sagte, ich habe vor, ein Buch zu veröffentlichen, in dem auch unsere Kindheit beschrieben wird. Wird dich vielleicht nicht interessieren, aber ich wollte es dir sagen, damit du es nicht vielleicht von anderen Leuten erfährst. Und er hat mich überrascht und gesagt, kannst du mir mal schicken, ist okay, kannst du mir schicken. Ich habe es ihm geschickt und habe dann gedacht, das war vielleicht verkehrt. Denn mein Bruder hat öfter im Leben, wenn es Konflikte gab, sich einen Anwalt genommen. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich werde ich jetzt von seinem Anwalt hören, dass es eine Verleumdungsklage gegen mich gibt und dieses Buch nie erscheinen dürfe. Denn mein Bruder, auch ich, aber wir beide kommen öfter nicht so gut dabei weg. Und nach 3 Wochen habe ich das längste E-Mail, das ich je von meinem Bruder bekommen habe, erhalten. Und der hat, ich kürze es ab, er hat sinngemäß geschrieben, lieber Lutz, du hast Sachen erinnert, die ich bereits vergessen hatte. Du hast sehr genau und sehr präzise erinnert. Und man kann daran sehr gut nachempfinden, warum wir beide so tief gestört sind. Ich habe das als sehr große Annäherung empfunden. Ich habe das überhaupt nicht kränkend empfunden. Sehr gut. Seitdem kriege ich etwa einmal in der Woche ein WhatsApp von meinem Bruder. Das war früher nie. Ich bin manchmal überfordert, weil er sich besser auskennt in der Bundesliga als ich. aber es gibt eine Entwicklung, mal sehen wohin, als es vor kurzem eine Lesung gab in dem, nicht Löwenherz, sondern der Eisenherz-Buchhandlung in Berlin, in der Mottstraße, wo ich dieses schöne Kapitel natürlich auch vorgelesen habe, habe ich gedacht, jetzt lade ich ihn mal ein. Mal sehen, vielleicht kommt er, hört sich mal an, vielleicht fragen ihn auch Leute was. Sagt Henrik, dann und dann, um 8 Uhr, ist ja nicht so weit, du wohnst in Großbeeren, 10 Kilometer außerhalb von Berlin in Brandenburg, hast du Lust zu kommen? Sag ich, denk mal drüber nach. Nach 2 Tagen kriegte ich ein WhatsApp, nee, da kann man überhaupt nicht parken, ich komme nicht. Also, Sie merken, wir arbeiten dran.
Das war die heutige Ausgabe von Berggasse 8, diesmal mit Lutz van Dijk. Bleiben Sie unserer Reihe treu und haben Sie noch eine gute Zeit. Auf Wiederhören, sagt Peter Supp.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.